Ich bete noch zusammen. Himmlischer Vater, wir kommen wieder vor dir mit großer Erwartung, weil du dich in deinem Wort offenbarst. Herr Jesus, es ist spannend, mit dir zu leben. Nicht mit der Bibel, sondern mit dir. Und doch ist es spannend zu sehen, wie die Bibel treu dich offenbart. Wie die 66 Bücher treu sind ineinander. Wie man die Erklärungen findet in der Schrift, die auf dich hindeutet. Danke, Herr, dass Mose von dir geschrieben hat, genauso Johannes, genauso die Propheten. Sie haben dich offenbart, damit wir dich kennenlernen. Mit dir möchten wir leben und bei dir dürfen wir für immer sein. Dafür danken wir dir. Danke, Herr, dass wir in dir sicher sind, dass wir in dir bewahrt sind und bleiben bis in Ewigkeit und uns nichts von dir trennen kann. Nicht mal wir selbst, denn du bist treu, der die Versprechen gegeben hat, der den Bund geschlossen hat und in Jesus Christus versiegelt. Danke, Herr, nun für diese Zeit zusammen. Rede du. Amen. Danke. So, schlagt bitte auf. Offenbarung Kapitel 4. Und wir lesen von Vers 6 an. Offenbarung Kapitel 4, Vers 6. Es geht heute um die vier lebendigen Wesen. Offenbarung 4, Vers 6. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen. Voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs Flügel, und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger und so weiter. Diese vier lebendigen Wesen, wenn man die so liest, das erscheint wieder etwas, nicht etwas, sondern extrem übernatürlich, etwas fremd, mystisch, sagenhaft, wenn man das so sagen kann. Jetzt ist die Frage, wer sind diese vier lebendigen Wesen? Wir kennen diese vier lebendigen Wesen aus anderen Teilen der Schrift und in jeder Beschreibung haben sie eins gemeinsam. Die vier lebendigen Wesen siehst du immer in Verbindung mit dem Thron Gottes im Himmel. Da ist der Thron Gottes im Himmel und diese vier lebendigen Wesen flankieren den Thron. Das ist, was sie immer gemeinsam haben. Sie flankieren den Thron Gottes im Himmel. Die vier lebendigen Wesen sind, wenn man die anderen Stellen liest, Engelwesen. Und ich lese jetzt mit euch ein paar Stellen. Schlag bitte auf 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose 3 und Vers 24. Das ist bereits im Garten von Eden, nachdem Adam und Eva in Sünde gefallen sind, wird der Eingang in den Garten Eden versperrt. Und er wird bewacht. Das heißt, der Zugang ins Paradies ist seitdem versperrt. Der Mensch kann aus eigenen Stücken nicht zurück ins Paradies. Und da lesen wir 1. Mose 3, Vers 24. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Hier bereits ist ein Cherubim, das ist die Mehrzahl, das sind Engelwesen, die bewachen den Eingang ins Paradies, in die Gegenwart Gottes. Später lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, das habt ihr studiert in der Stiftshütte, 2. Mose 25 und Vers 22, lesen wir, hier geht es um die Bundeslade. Die Bundeslade, die sieht so aus, für die, die die Stiftshütte nicht studiert haben, die war im Allerheiligsten und das war im Prinzip eine Holzschachtel mit Gold überzogen. In dieser Holzschachtel waren drei Dinge drinnen, die 10 Gebote auf Stein geschrieben. Übrigens, das ist das Einzige, was Gott selbst geschrieben hat mit seinen eigenen Fingern. Die waren da drinnen und der Zweig von Aaron und auch das Manna. Die drei Dinge waren da drinnen in dieser Schachtel. Oben auf der Schachtel war dieser Deckel und am Deckel oben waren zwei Engel. Lesen wir 2. Mose 25, Vers 22. Und dort werde ich mich dir zu erkennen geben und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir zu reden, was ich dir für die Söhne Israel aufgetragen habe. Das heißt, hier ist der Thron Gottes, hier hat symbolisch Gott gethront, auf diesem Gnadenstuhl wird er auch genannt, und er war flankiert von zwei Engelwesen. Geht weiter zum Jesaja Kapitel 6. Jesaja hatte eine Vision vom Himmel. Und da schauen wir, was er im Himmel sieht. Es ist immer sehr ähnlich. Jesaja Kapitel 6 und Vers 1. Jesaja 6, Vers 1. Im Todesjahr des König Usias, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Also was sieht Jesaja? Er sieht den Thron Gottes und der Herr sitzt auf dem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Haben wir auch schon gehört. Das lange Gewand füllt den Tempel. Vers 2. Seraphim. Hier haben wir Cherubim und Seraphim. Mehrzahl immer. Seraphim standen über ihn. Jede von ihnen hatte 6 Flügel. Kommt euch das bekannt vor? Haben wir gerade gelesen. Offenbarung Kapitel 4. Die 4 lebendigen Wesen hatten jede 6 Flügel, steht dort. Jede von diesen Seraphim hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Kommt euch bekannt vor? Genau dasselbe wie in Offenbarung Kapitel 4. Die 4 lebendigen Wesen haben gerufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von den Stimmen der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Was hat Johannes gesagt, als er Gott am Thron sah? Fiel zu seinen Füßen wie tot. Was hat Jesaja gesagt? Wehe mir, ich bin verloren. Das ist die Reaktion, wenn du Gott auf dem Thron siehst. Du erkennst deine eigene Unwürdigkeit. Immer dasselbe. Und dann lesen wir noch, geht es ein bisschen weiter zu Jesaja Kapitel 1. Jesaja war hier im Exil in Babylon. Und da saß er am Fluss und hatte eine Vision. Lesen wir auch im Psalm 137. Kennt die Alten von euch? Ein paar sind ja schon Ältere dabei, so wie ich. Gell? Ihr kennt doch die Gruppe Bonnie M, oder? Das war eine Supergruppe. Braucht gar nicht lachen, die war sehr gut. Gell? Und die haben mal das Lied gesungen, kennen auch beide, Rivers of Babylon, where we sat down and where we wept and we remembered Zion. Psalm 137 haben sie das gestohlen. Und so ist der Ezekiel, der ist auch am Fluss von Babylon gesessen und hatte eine Vision. Was hat er gesehen? Ezekiel Kapitel 1, Vers 1. Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, das ist sein Alter übrigens, er war 30 Jahre, als ich mitten unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffneten sich die Himmel. Schau, sehr gut, jemand von euch hat gesagt, Ezekiel, gell? Auch hier war der Himmel geöffnet, wie beim Johannes. Und ich sah Gesichte Gottes, er hatte Visionen. Und dann, wir lesen jetzt nicht alles, dauert zu lange. Geht's runter zum Vers 4 bitte. Und ich sah und siehe, ein Sturmwind kam vom Norden her, eine große Wolke wie ein Feuer, das hin und her zuckte. Glanz war rings um sie her und aus der Mitte des Feuers strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebenden Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Die Gestalt eines Menschen hatten sie. Und vier Gesichter hatte jedes und vier Flügel. Interessant, er sieht vier Flügel, hatte jedes von ihnen. Johannes sah sechs Flügel. Auch Jesaja sah sechs Flügel. Vers 7. Ihre Beine waren gerade Beine, ihre Fußsohlen wie die Fußsohlen eines Kalbes und sie funkelten und so weiter. Geht runter zum Vers 10. Und das war die Gestalt ihrer Gesichter. Das Gesicht eines Menschen und das Gesicht eines Löwen hatten die vier rechts und das Gesicht eines Stieres hatten die vier links und das Gesicht eines Adlers hatten die vier. Und ihre Flügel waren nach oben ausgespannt, jedes hatte zwei, die sich miteinander berührten und zwei, die ihre Leiber bedeckten. Und sie gingen ein jeder gerade vor sich hin, wohin der Geist gehen wollte, dahin gingen sie. Und so weiter. Und dann geht runter zum Vers 26. Und oberhalb des festen Gewölbes, das über ihren Häupten war, befand sich, wie das Aussehen eines Saphirsteines, etwas wie ein Thron. Und auf dem, was wie ein Thron aussah, oben auf ihm eine Gestalt dem Aussehen eines Menschen gleich. Das ist der Menschensohn. Ezekiel hat es gesehen, Daniel hat es gesehen, Jesaja hat es gesehen, Johannes hat es gesehen im Buch der Offenbarung. Und wisst ihr, was mich hier fasziniert? Wie treu das Wort Gottes ineinander ist. Wisst ihr, das Wort Gottes, die Bibel, ist geschrieben über eine Zeitspanne von 1500 Jahren, drei verschiedenen Kontinenten, von 40 verschiedenen Menschen, die meisten von ihnen haben sich nie gesehen. Die haben sich nie getroffen. Und doch ist von der ersten bis zur letzten Seite ein Organismus. Du erkennst immer dasselbe wieder. Ein bisschen anders, weil jeder sieht und empfindet es natürlich anders. Aber es ist treu in der Beschreibung. Und diese vier lebendigen Wesen, die faszinieren mich ganz besonders, weil, wenn man sie vergleicht, oder du kannst sie vergleichen, und ich habe euch da einen Zettel gegeben, du kannst sie vergleichen, das ist, glaube ich, der Nummer Seite Nummer 6 ist das. Du kannst sie vergleichen mit den vier Evangelien. Du kannst sie vergleichen mit den vier Farben der Stiftshütte. Mit dem Spross, ich zeige euch das noch. Und auch mit den Stammeswappen der 12 Stämme Israels. Und diese vier lebendigen Wesen spiegeln all dies wider. Und ich möchte das euch nur kurz zeigen jetzt. Am Anfang zum Beispiel, ich habe das in einem theologischen Buch gelesen, dass die vier lebendigen Wesen die vier Evangelien widerspiegeln. Da habe ich gedacht, das ist so typisch, ein bisschen weit hergeholt und du kannst alles hineininterpretieren, wenn du möchtest. Das war meine erste Reaktion. Und je mehr ich es studiert habe, desto mehr habe ich aber gesehen, das brauchst du gar nicht reininterpretieren, das kommt raus. Das kommt aus der Schrift raus. Und der Löwe zum Beispiel steht, und ihr habt das auf euren Zetteln, der Löwe steht für das Evangelium des Matthäus. Und ich habe euch ein paar Details aufgeschrieben auf diesem Zettel. Matthäus war geschrieben für die Juden. Der erste Satz im Matthäus-Evangelium ist: Jesus Christus, der Sohn Abrahams, der Sohn Davids. Er ist der Königssohn. Er ist der Sohn von David. Denn im Matthäus-Evangelium wird Jesus dargestellt als der König der Juden. Das ist eigentlich eine der Hauptaussagen dieses Evangeliums. Die Farbe, die Stiftshütte, hat vier Farben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelernt habt. Aber zum Beispiel im Eingangstor, da wo man hineinging, als auch die Vorhänge in der Stiftshütte, haben vier Farben. Nämlich Purpur, Scharlach, Weiß und Blau. Das sind die vier Farben, die verwendet werden in der Stiftshütte. Du kannst alles nachlesen im Alten Testament, im Exodus. Und diese vier Farben repräsentieren wiederum diese vier Tiere. Nämlich, wie das Johannesevangelium Jesus Christus darstellt als den König, das ist der Löwe. Lion King, gell, kennt ihr ja. Der Löwe ist der König der Tiere. So ist auch die Farbe Purpur, repräsentiert königliche Farbe. Wenn du alte Filme anschaust, die Könige trugen Purpur. Das ist die königliche Farbe, das Gewand, das sie anhaben. Dann ist faszinierend, haben wir im Alten Testament vier Sprosse beschrieben oder vier Zweige. Und ein Zweig, der beschrieben wird in Jesaja, Kapitel 11, Vers 1, Jesus ist der Spross Davids. David ist der König. Das ist der königliche Zweig, der königliche Nachkomme, Jesus Christus. Und zu den Wappen kommen wir dann noch nachher, zeige ich euch dann. Dann haben wir zweitens den Stier oder den Ochsen. Der Stier oder der Ochse ist seit jeher das dienende Tier. Das Tier, das den Pflug zieht. Das Tier, das zur Arbeit bestimmt ist. Das repräsentiert das Evangelium des Markus. Der Markus beschreibt, was Jesus getan hat. Und ich habe euch das aufgeschrieben, des Schlüsselverses, Markus 10, 45. Der Menschensohn kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Im Markus-Evangelium hast du keinen Stammbaum vom Jesus. Denn ein Diener braucht keinen Stammbaum, der muss nur dienen. Ist egal, wo er herkommt. Markus-Evangelium. Das ist die Farbe, die repräsentiert wird. Eine der vier Farben ist Scharlach. Scharlach ist die Farbe vom arteriellen Blut. Und die Farbe Scharlach wurde hergestellt von einem Insekt. Und dieses Insekt wurde zerstampft und aus diesem zerstampften Insekt kommt dann diese Farbe. Das heißt, diese Tiere sind gestorben. Und das ist das Bild vom dienenden Messias, der kam. Das ist die zweite Farbe in der Stiftshütte. Dann haben wir in Sacharja Kapitel 3, Vers 8 beschrieben, einen Spross der Knecht. Der zweite Spross, der beschrieben wird im Alten Testament. Dann das dritte Tier, nicht Tier, aber das dritte Symbol, ist das Angesicht eines Menschen, hatte diese vier Tiere. Sie sahen aus wie ein Löwe, wie ein Ochse. Eins hatte auch das Angesicht eines Menschen, der Menschensohn. Und das repräsentiert das Evangelium des Lukas. Die Ahnenreihe im Lukas-Evangelium geht zurück bis zu Adam. Denn im Lukas-Evangelium wird Jesus repräsentiert als der sündlose Mensch. Der erste Mensch, Adam, geht zurück bis Adam. Nur im Lukas-Evangelium. Und das Lukas-Evangelium repräsentiert Jesus als den perfekten, sündlosen Menschen. Das ist die dritte Farbe in der Stiftshütte, nämlich weiß, weißes Leinen. Die Farbe weiß steht immer für Unschuld oder gereinigt, was uns betrifft. Wir sind nicht unschuldig, aber wir sind rein gewaschen. Und wenn eure Sünde doch rot wie Blut wäre, so seid ihr doch weiß wie Schnee. Du und ich übrigens, wir sind sündlose Menschen. Wenn Jesus dich anschaut, sieht er keinen Sünder. Das ist falsch. Wenn Jesus dich anschaut, weißt du, was er sieht? Ein weißes Kleid. Du bist nämlich gerecht gesprochen worden. Du bist gerechtfertigt, nicht weil du so gut wärst, sondern weil, wenn Jesus dich ansieht, sieht er Jesus. Du bist weiß gewaschen in seinem Blut. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein reiner Mensch, weil Jesus hat dich rein gemacht. Das ist die Farbe weiß, gerechtfertigt. Und das ist in Zacharia, das Kapitel 6, Vers 12, ich habe es euch dazu geschrieben, der Spross, der Mann, der Mensch, Jesus Christus, der Menschensohn. Der Gottessohn wurde zum Menschensohn, damit die Menschensöhne Gottessöhne werden können. Das vierte Tier, das wir hier haben in dieser Vision des Johannes, ist ein Adler. Ein Adler, bei uns gibt es noch ein paar, nicht mehr allzu viele. Ein Adler, der lebt, wenn er gesund ist, oben am Berg, in der Luft. Der Himmel ist sein Zuhause. Adler ist ein faszinierendes Tier, könnte man viel drüber sagen. Ist mein Lieblingstier. Und der Adler repräsentiert das Johannesevangelium. Denn im Johannesevangelium wird Jesus dargestellt als der Sohn Gottes. Nicht der Menschensohn. Gottes Sohn ist Johannesevangelium. Und im Johannesevangelium haben wir einen kurzen Stammbaum. Der erste Vers. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Göttlicher Stammbaum. Er ist Gott. Der Sohn Gottes. Und das steht für die vierte Farbe in der Stiftshütte, das ist die Farbe Blau. Wo ist der Adler? Oben im Himmel. Blau. Das ist die Farbe des Sohnes Gottes. Und sie repräsentiert auch den vierten Zweig, der beschrieben ist, Jesaja Kapitel 4, Vers 2, der Spross des Herrn. Der Sohn Gottes. Und was mich besonders fasziniert, schlag mal auf, viertes Buch Mose. Viertes Buch Mose, Kapitel 2. Als die Israeliten um die Stiftshütte lagerten, da hatten sie einen genauen Plan, wie sie aufgestellt sein sollten. Jetzt finde ich die Oberhead nicht, ist nicht so tragisch. Da war ein genauer Plan, wie die Stämme aufgestellt sein sollten. Das lesen wir in 4. Mose Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, die Söhne Israel sollen so lagern, jeder bei seiner Abteilung. Bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, rings um das Zelt der Begegnung her, jeweils gegenüber sollen sie lagern. Bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, das heißt, jedes Haus Israels, jeder Stamm Israels hatte ein Wappen, ein Familienwappen, ein Stammeswappen. Wie viele von euch haben ein Familienwappen? Kann ich mal sehen? Mal die Hand heben. Nur eins, zwei, drei. Ich kenne meins auch. Wir haben eins, Reuer. Das kommt von Royal übrigens. Gell? Ja, allerhand. Gell? Ich bin ein Kind Gottes, Royal. Und kommt aus dem Französischen. Aber wir haben ein Stammeswappen. Ist nicht besonders schön jetzt, aber es ist da. Gell? Dass diese Familie immer hatte. In den Familien in alten Zeiten hatten Stammes, Familienwappen. Und genauso hatte jeder Stamm Israels ein Wappen. Und nach diesen Wappen haben sie sich aufgestellt, und zwar folgendermaßen, Vers 3. Und zwar die nach Osten, nach Sonnenaufgang hinlagenden, das ist die Abteilung des Lagers Juda, nach ihren Heeresverbänden geordnet, und der Fürst des Sohnes Juden, Nashon, der Sohn Aminadabs. Und sein Heer und die Gemusterten 74.600. Und die neben ihn lagenden, das ist der Stamm Issachar. Und der Fürst des Sohn Issachar, Netanel, der Sohn Zur, sein Heer und dessen Gemusterten 54.400. Der Stamm Sebulon und der Fürst des Sohnes Sebulons und so weiter. Dann geht runter zum Vers 10. Die Abteilung des Lagers Ruben gegen Süden. Und hinter Ruben waren dann Vers 12 Simeon, Vers 14 Gad. Vers 18, die Abteilung des Lagers Ephraim nach ihren Heeresverbänden geordnet, nach Westen. Und im Westen waren auch Vers 20 Manasse und Vers 22 der Stamm Benjamin. Vers 25, die Abteilung des Lagers Dan nach Norden. Und im Norden waren auch Vers 27 Asser und Vers 29 der Stamm Naphtali. Das heißt, sie waren genau geordnet, wie sie sich aufstellen mussten. Jetzt ist es so, ich habe jetzt leider das Overhead finde ich gerade nicht, aber ist egal. Wenn ich zum Beispiel die Stiftshütte gezeichnet sehe, da ist der Zaun ringsherum, gell, da ist die Stiftshütte drinnen, da vorne ist der bronzene Altar, hier ist das Waschbecken, hier ist das Eingangstor, das ist gegen Osten, okay? Da vorne war der Mose und der Aaron, die sind hier vorne im Zelt gesessen. Und dann ist es immer so gezeichnet, haben wir gerade gelesen, gegen Osten waren hier, was war im Osten für ein Stamm? Könnt ihr schnell nachlesen bitte? Was war das? Juda, gell? Okay. Was ist der erste Stamm gegen, wenn das Osten ist, was ist dann das? Das ist dann Norden, gell? Was war der erste Stamm im Norden? Könnt ihr mir nachschauen? Der Dan. Okay. Dann, wenn es Norden ist, dann ist es Westen. Wer war im Westen? Der Ephraim. Und wer war dann im Süden der erste? Bitte? Der Ruben. Okay. Und wenn ich normal Zeichnungen gesehen habe, dann waren die anderen Stämme hier und dann hier war einer, hier war einer, hier war einer, hier und so weiter. Die 12 halt so rundherum. Gell? Habt ihr es wahrscheinlich auch gesehen. Wenn ich jetzt strikt nach der Schrift gehe, Dan ist im Norden. Und welche zwei anderen Stämme sind im Norden? Könnt ihr mir nachschauen? Bitte? Asser und Naphtali. Nehmen wir an, das ist Asser. Und das ist Naphtali. Wenn jetzt Naphtali hier ist, ist er dann im Norden von der Stiftshütte oder wo ist er dann? Dann ist er eigentlich im Nordwesten. Das heißt, wenn ich strikt nach der Schrift gehe, dann war Naphtali nicht hier, sondern hier. Dann war Asser nicht hier, sondern hier. Das wäre, wenn ich nach der Schrift gehe. Das ist übrigens auch logisch, weil stellt euch vor, das waren ja 2 Millionen Leute. Stell dir vor, du mit deiner Familie wohnst hier und jetzt muss dein Kind aufs Klo. Das schafft es nie nach draußen vors Lager. Es ist viel logischer, dass die Stämme hintereinander aufgereiht waren, weil wenn ein Kind jetzt von hier aufs Klo muss, das kann raus. Versteht ihr? Man muss ein bisschen logisch mitdenken. Die mussten ja leben, die mussten essen, aufs Klo gehen, so wie du und ich. Wenn die alle rundherum sind, das wäre eine Katastrophe für die, die im inneren Kreis gewohnt haben. Die konnten ja nicht einfach hier raus, die mussten ja ganz durch. Außerdem ist es strikt biblisch. Und das Faszinierende jetzt ist, glaube ich, habe euch das gegeben auch, das Faszinierende ist, wenn du jetzt genau diese Zahlen hier liest, und die Stämme hintereinander ordnest, wenn ich es finde. Gestern hatte ich es noch. Wo ist es? Muss ich dies hier nehmen? Ich finde es schon irgendwo.
Jetzt sag ich mal.
Ah ja, hier ist es, genau. Wenn du das jetzt genau strikt nimmst, manchmal fragt man sich zum Beispiel, wen interessiert, wie viele Männer bei Dan war, wie viele Männer bei Asse war, ob das jetzt 41.500 oder 300.200 waren, ist mir ziemlich egal. Aber die Heilige Schrift, der Heilige Geist hat nicht nur spaßhalber inspiriert, sondern immer mit einer Absicht. Ich bin überzeugt, jeder Satz, jedes Wort in der Heiligen Schrift hat seine Absicht, wo es uns etwas lehren möchte. Und wenn du eben diese Anzahl genau nimmst, auflistest, dann kommst du im Norden, Dan war immer der Führende, der erste Stamm ist immer der führende Stamm und zwei andere Stämme waren hinten angereiht. Hast du dann 57.000 Leute, das sind die Männer jetzt, die kriegstüchtigen Männer. Im Süden hast du 151 ungefähr gleich viel. Im Osten hast du viel mehr mit Juda als führenden Stamm, 186.000. Im Westen viel weniger, da sind es nur 108. Das heißt, die Stämme, und in der Relation stimmt es natürlich auch mit den Familien dann, die Stämme, wenn du die aufgereiht hattest hintereinander, wenn du vom Berg runtergeschaut hast, hast du genau das Bild gesehen, nämlich ein Kreuz. Und das Faszinierende ist, wo ist der Thron Gottes? Der Thron Gottes ist in der Mitte, Stiftshütte, der Gnadenthron. Und das ist jetzt faszinierend, das steht nicht in der Bibel, du findest aber es in einem jüdischen Lexikon. Was sind die Wappen der Stämme? Und das Wappen der vier führenden Stämme, die ersten an der Stiftshütte, das Wappen vom Juda ist ein Löwe. Das Wappen von Dan ist ein Adler. Das Wappen von Ephraim, der Ochse. Und das Wappen von Ruben ist ein Mann. Wo ist der Thron Gottes? In der Mitte. Was machen die vier Tiere? Sie flankieren den Thron Gottes. Das ist für mich faszinierend. Und wisst ihr, warum es so ist? Wir haben im Hebräerbrief gelesen, diese Stiftshütte, die Mose gebaut hat, ist eine Kopie von der wahren Stiftshütte im Himmel. Darum hat Gott dem Mose die genauen Pläne gegeben, bis ins Detail genau. Am Berg Sinai erhielt Mose nicht nur die 10 Gebote, sondern auch genaue Pläne für die Stiftshütte. Und er hat zu Mose ein paar Mal gesagt, mache alles haargenau, so wie ich es dir gesagt habe. Denn es ist nur eine Kopie von dem wahren Heiligtum im Himmel. Das ist für mich faszinierend. Ob die Israeliten das wussten oder nicht, sie repräsentierten ganz genau das, was Johannes im Himmel gesehen hat. Und auch Ezekiel und Jesaja und andere. Ich habe euch das auch aufgeschrieben, dann noch auf diesen Zetteln Nummer 6 und 7. Okay? Gut, dann gehen wir weiter bitte zum Offenbarung und Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5. Und Vers 1. Übrigens habe ich auch diese Kopie gegeben. Es ist immer schwierig, wenn man eine Vision zeichnen will. Aber ich habe gesagt, ich tue das immer, weil es mir ein bisschen hilft, einen Handle zu bekommen über die Vision, die er hat. Das ist die Vision, die Ezekiel sieht. Ist nicht von mir, die habe ich mal von wo, glaube ich, von Johann oder wem bekommen. Einfach eine Hilfe, natürlich ist es viel mehr als diese Zeichnung. Und doch hilft es mir ein bisschen, ein Bild zu bekommen von dem, was Sie gesehen haben. Okay, dann machen wir weiter ich mache noch was anderes fertig. Machen wir weiter im Kapitel 5. Kapitel 5, Vers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, wir sind immer noch im Himmel. Okay. Ich habe euch diesen Zettel Nummer 8, habt ihr jetzt. Da steht oben Offenbarung 5, 1 bis 7, immer noch im Himmel. Wichtig zu wissen, wo sind wir? Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand oder kein Mensch in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Die sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. So weit, so gut. Wir sind jetzt im Himmel und dann lesen wir, da sitzt jemand auf dem Thron, das ist Gott selbst, und der hat ein Buch in der Hand oder eine Rolle, innen und auf der Rückseite beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und dann kommt ein Engel und sagt, wer von euch, gibt es irgendwo jemanden, der diese Siegel öffnen kann von diesem Buch? Und sie schauten und schauten, es gab niemanden. Niemand konnte es öffnen. Und dann steht einer der Ältesten auf. Erinnert euch, 24 Älteste. Wahrscheinlich repräsentieren sie die Gemeinde. Und einer der Ältesten steht auf und sagt, ihr könnt aufhören zu weinen. Weint nicht, denn ich weiß einen, der kann sie öffnen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, schreibt er, und dann das Lamm, das wie geschlachtet dasteht. Das sind 3 Beschreibungen natürlich für Jesus Christus. Und er kam dann, nahm die Rolle oder das Buch aus der Hand des Vaters, und dann öffnet er ein Siegel nach dem anderen. Und das haben wir dann beschrieben im Kapitel 6. Da sind wir wieder auf der Erde. Aber jetzt sind wir noch im Himmel. Übrigens, welche anderen Bücher, das ist ein Buch mit 7 Siegel versiegelt, welche anderen Bücher kennen wir noch aus der Bibel? Ich rede jetzt nicht von Hesekiel, Malachi, da. Welche Bücher sind noch beschrieben in der Bibel? Sehr gut, das Buch des Lebens. Wichtig, dass der Name da drinnen ist, gell? Das Buch des Lebens. Gibt es noch ein Buch, das ihr wisst? Es gibt viele Bücher, die beschrieben sind. Ein ganz interessantes Buch ist im 4. Mose 21, 14 aufgeschrieben. Das Buch der Kriege des Herrn. Es gibt ein Buch, das sind alle Kriege aufgeschrieben, die Gott geführt hat. Ein Buch, das mir besonders lieb ist, Malachi 3, Vers 16, das Buch der Erinnerung. Es gibt ein Buch der Erinnerung. Da wird dein Name jedes Mal aufgeschrieben, wenn du an den Herrn denkst. Da kannst du Punkte sammeln. Im Buch des Lebens kannst du keine Punkte sammeln. Dein Name steht drinnen aus Gnade. Im Buch der Erinnerung kannst du Punkte sammeln. Jedes Mal, wenn du an den Namen des Herrn denkst, wird der Name aufgeschrieben. Und hier lesen wir dann, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Und dann sagt dieser Älteste, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Übrigens, geh mal zurück zu 1. Petrus 5,8. 1. Petrus 5,8. Da haben wir eine interessante Beschreibung von Satan. Erster Petrus 5,8 steht, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der große Unterschied ist der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, aber er ist es nicht. Er ist nur ein kleines Kätzchen. Jesus Christus ist der brüllende Löwe. Satan, und das sehen wir im Buch der Offenbarung, versucht immer,